NDR Info. Redezeit.
Ist Donald Trump entzaubert? Die Folgen einer gescheiterten Abstimmung, das ist unser Thema heute in der Redezeit. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Michael Weidemann. Vor einer guten halben Stunde hat US-Präsident Donald Trump erneut einen Anlauf unternommen, die Politik in seinem Land konkret zu verändern. Er hat, wie angekündigt, ein Dekret unterzeichnet, mit dem mehrere Bestimmungen zum Klimaschutz rückgängig gemacht werden, die sein Vorgänger Barack Obama erlassen hatte. Ein Versuch, die politischen und juristischen Niederlagen vergessen zu machen, die Trump in den vergangenen Wochen mit seinen Einreisebeschränkungen und der gescheiterten Krankenversicherungsreform erlitten hat. Kann der bislang eher glücklose Regierungschef so wieder in die Offensive kommen? Oder hat sich Trump als der viel zitierte Tiger erwiesen, der als Raubtier gesprungen, aber als Bettvorleger gelandet ist? Sind die Tage des twitternden Präsidenten schon jetzt gezählt? Oder sind seine Probleme mit dem Parlament und den Gerichten nur Anlaufschwierigkeiten, die der gewiefte Taktiker stoisch aussitzen und in spätere Erfolge ummünzen wird? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren, mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 44 1777. 08000 44 1777. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Webadresse. Und wenn Sie auf dieser Seite das Thema der heutigen Sendung anklicken, dann können Sie uns eine E-Mail schicken. Sein Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimisch geprägten Ländern kassierten die Gerichte. Das Ende der Obamacare-Versicherung verhinderten seine eigenen republikanischen Parteifreunde. Die Folge handwerklicher Fehler? Oder versteht Trump nichts von Politik? Wie steht er jetzt vor seinen eigenen Anhängern da, die große Erwartungen in den wortstarken Macher gesetzt haben? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 44 1777. Welche Politik die Regierung in den USA macht, das bewegt auch die Menschen hierzulande. Kira Meyer hat Leute auf der Straße gefragt, ob sie Donald Trumps jüngste Niederlagen als Anzeichen eines Scheiterns deuten.
Es wird ihm bestimmt schaden. Das beweist, dass er nicht so stark ist, wie er möchte.
Also ich persönlich sehe die sogenannten Niederlagen eher als Entwicklungsprozess.
Es ist ja eigentlich so, dass das auch, wenn jemand erfahren ist, diese Ziele durchsetzen will, dass es halt nicht so einfach ist, wie man am Anfang denkt. Im Endeffekt gibt es ja gewisse Leute, die sich dagegen stellen. Das hängt ja so gesehen gar nicht davon ab, ob du schon Erfahrung hattest als Politiker oder nicht.
So wie ich das verstanden habe, sind ja einige Mitglieder seiner eigenen Partei dagegen gewesen. Und wenn man jetzt in Anführungsstrichen seine eigene Partei nicht hinter sich hat, zumindest als politische Niederlage kann man das bezeichnen, denke ich.
Ich glaube schon, dass ihm das längerfristig schaden wird und dass die Leute ihn nicht mehr so ernst nehmen, wie sie es bisher getan haben, zumindest die, die ihn gewählt haben.
Also ich glaube, bei Trump kann man nicht von nachhaltigem Schaden reden, weil er hat schon so viel verbockt, sage ich mal. Also auch im Wahlkampf hat er schon so viel gesagt, was er machen wird und vieles hat er schon nicht eingehalten. Also was soll ihm noch schaden?
Ist Trump wirklich schon immer so unglaubwürdig gewesen, dass seine Reputation gar nicht mehr schlechter werden kann? Und was hieße das für die Zukunft der USA und der westlichen Welt? Ihre Meinung ist gefragt. Hier noch einmal die Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 44 1777. Aus einem Studio des Südwestrundfunks in Mannheim ist uns Tobias Endler vom Heidelberger Institut für Amerikastudien zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Endler, Donald Trump hat unter seinen Anhängern die große Erwartung geweckt, dass er eine grundlegend andere Politik macht und die auch noch gegen das Establishment in Washington durchsetzen wird. Genau diese etablierten Politiker zeigen ihm jetzt die Zähne. Hat Trump den Kampf gegen seine Widersacher eigentlich jetzt schon verloren?
Ja, das ist eine Variante der Frage des Titels dieser Sendung, denke ich. Ist Donald Trump entzaubert? Und ich hielt es für wichtig, die Frage zu differenzieren. Für wen soll er denn entzaubert sein? Für seine Gegner, die von Anfang an kritisch auf ihn geschaut haben, die schon zu Beginn seines Wahlkampfs vor ein, dreiviertel Jahren entschieden gegen ihn aufgetreten sind, die ihn immer als Zerstörer, vielleicht auch als Symptom einer Krise wahrgenommen haben. Für diese bestimmt nicht, denn die waren nie bezaubert von ihm. Was den harten Kern seiner Anhänger angeht, habe ich meine Zweifel, ob Trump schon komplett entzaubert ist. Etwas vom Lack ist ab, denke ich mittlerweile, in der Sache Obamacare. Da sind doch einige Anhänger mittlerweile von ihm abgerückt. Aber insgesamt, und das ist der Titel dieser Sendung, auch die Folgen einer gescheiterten Abstimmung, genügt das, um eine selbsterklärte Bewegung, und davon hat Trump immer gesprochen, davon spricht Stephen Bannon, eine Bewegung, die Washington aus den Angeln heben soll, die Dinge auf den Kopf stellen soll, genügt hier eine gescheiterte Abstimmung? Das bezweifle ich, denn diese Menschen sind angetreten, gerade dieses Washington mit seinen mühsamen Abstimmungsprozessen, mit Kompromissen, mit dem Abrücken von eigenen Positionen, mit dem Aus- und Verhandeln, ja, im Grunde aus dem Fenster zu werfen. Insofern, glaube ich, wird das den harten Kern zunächst einmal noch mehr zusammenführen.
Sie sagen, dass seine Gegner nie von ihm bezaubert waren, aber Sie haben zumindest bislang anerkannt, dass er clever ist, dass er durchsetzungsstark ist. Hat er sich in dieser Hinsicht jetzt doch eher als Papiertiger entlarvt?
Nun, wir sind noch sehr früh dran. Trump ist 9 Wochen im Amt. Wenn man sich die gesamte erste Amtszeit vor Augen führt, dann haben wir es mit 4 Jahren, also mit über 200 Wochen zu tun. Insofern sind wir sehr früh dran. Die ersten Bilanzen in den USA werden traditionell nach etwa 100 Tagen im Amt gezogen, also gegen Ende April. Es ist sehr früh. Ich denke, wir sollten die Frage etwas profaner stellen, auch mit Bezug auf seine Gegner in der demokratischen wie republikanischen Partei. Also sind wir Zeuge, dass der Präsident Trump, der nicht mehr der Wahlkämpfer Trump ist, von Washington gezähmt wird? Das ist ja irgendwo implizit, wenn ich Sie richtig verstehe.
So war es gemeint, genau.
Oder haben wir es mit Unfähigkeit in der Regierungsverantwortung zu tun? Und die zweite Frage, die daran anschließt, vielleicht wichtiger, was folgt daraus, nachdem die Schadenfreude abgeklungen ist, die ja gerade auch bei den liberalen Schlachtschiffen in den Medien, bei der New York Times und anderswo groß ist? Also wer übernimmt die Verantwortung? Und ich glaube, ja, die eigene Partei zeigt Trump Grenzen auf. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Die Republikanische Partei ist ja kein geschlossener Block, kein Monolith. Das ist ein Zelt, unter dem sich verschiedenste Strömungen immer lange wiederfinden konnten. Und jetzt kommt Trump und ja, zerrt an den Grundfesten, an den Pfeilern dieses Zeltes.
Mhm. Unser zweiter Gast in der Runde, das ist mein Kollege Andreas Horchler. Er sitzt im ARD-Hörfunkstudio in Washington und ist dort Korrespondent für die USA. Auch Ihnen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Horchler, Sie haben den Aufstieg von Donald Trump vom erst belächelten Polit-Außenseiter, Kandidaten-Außenseiter bis zum Präsidenten hautnah miterlebt. Und über ein Jahr lang ist es für den erfolgreichen Geschäftsmann ja auch in der Politik nur bergauf gegangen, zumindest soweit es um die Wahlen ging. Jetzt diese kleine Serie von Niederlagen, wirkt sich das eigentlich auch auf die Zustimmungswerte aus für den 45. Präsidenten der USA?
Ja, durchaus. Meinungsforscher von Gallup fragten die US-Bürger nach dem Scheitern von Trump-Care oder Ryan-Care, je nachdem, wie man das gerne betiteln möchte, nach ihrer Einschätzung der Arbeit des 45. Präsidenten. Und 36% der Befragten waren mit Trumps Leistung zufrieden, weniger als die schlechtesten Werte von Barack Obama, Bill Clinton, Ford, Kennedy oder Eisenhower. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Momentaufnahme. Man mag natürlich argumentieren, alles ist im Moment in Washington unprecedented, also ohne Beispiel, wie so vieles in einer Präsidentschaft eines Mannes, der bis vor sehr kurzer Zeit eben überhaupt nichts mit dem politischen Prozess zu tun hatte und auch sehr viele unerfahrene Neupolitiker um sich geschart hat. Man mag den schwarzen Peter natürlich der tief zerstrittenen republikanischen Partei zuschieben, die 7 Obama Jahre lang dutzendfach versucht hat, das Gesundheitsgesetz des Präsidenten zu attackieren und jetzt trotz satter Mehrheit beim ersten Mal, wo die Mehrheit eben da ist, daran scheitert, dieses Gesetz abzuschaffen und durch eine neue Regelung zu ersetzen. Und das Ganze am symbolträchtigen 7. Geburtstag sollte Obamacare ja gekippt werden. Dem rechten Freedom Caucus steckte in Trumps Gesundheitsgesetz zu viel Staat. Die Moderaten fürchteten weit über 20 Millionen nicht versicherte Amerikaner in 10 Jahren. Das hatte das Haushaltsbüro hier in Washington für den Fall ausgerechnet, dass Trumps Gesetz passieren würde. Also unter dem Strich ganz gewiss ein wenig, wie Herr Entler es auch schon formuliert hat, Luck ab. Und vor allem Donald Trump selbst muss sich damit arrangieren, wie sich das anfühlt, eben nicht nur zu gewinnen, sondern auch mal zu verlieren.
Unser dritter Gast sitzt in einem Studio in Boston, Katrin Klüver. Schönen guten Abend an Sie.
Guten Abend.
Frau Klüver, Sie sind Leiterin des Projekts Zukunft der Diplomatie an der Harvard-Universität. Sie verfolgen das Geschehen auch hautnah und vor allen Dingen auch mit einem Blick auf die Republikanische Partei. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die Spitzenpolitiker dieser Partei, die ja eigentlich die von Donald Trump ist, sich vehement gegen die politischen Ziele von Donald Trump auflehnt, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Motiven. Und diese Republikaner haben ja die Mehrheit in den beiden Häusern des Kongresses. Könnte es am Ende sein, dass sie es sind, die ausgerechnet Trump scheitern lassen und nicht etwa seine ganzen Widersacher von den Demokraten oder anderen Bewegungen?
Von der Warte einer Politologin ist diese Verhandlungstaktik, die innerhalb der Republikanischen Partei sich gerade abspielt, unglaublich interessant zu beobachten. Denn ein Scheitern eines Donald Trump kann man eben auch daran festmachen, dass er das gesamte Spiel noch nicht vollkommen verstanden hat. Das heißt, selbst wenn er ein Politiker ist, der gewählt worden ist, ein System zu zerstören, wird er zumindest gerade hin zu den Midterm-Wahlen 2018 mit diesem System arbeiten müssen. Das heißt, aus dieser Niederlage ergeben sich meiner Meinung nach, das hat Herr Dr. Entler und haben Herr Horchler auch so schon anklingen lassen, drei Verluste. Es war erstens ein taktischer Verlust, dass er nicht wirklich verstanden hat, dass er quasi mit einem Ultimatum einer Zwangsauflage, wenn ihr nicht für diese Gesundheitsreform stimmt, dann schicken wir gegebenenfalls aus der Republikanischen Partei heraus Gegner in eure Vorwahlen 2018. Wir machen es euch eng, dass er aus dieser Warte, aus dieser Aufwartung einer Stärke, die vielleicht in einem Business-Kontext funktioniert, aber in einem Kontext in einer republikanischen Partei, in einem Kongress, in dem diese Verhandlungen immer weitergehen müssen, dass er da keinen Erfolg herausziehen konnte, das war natürlich erst einmal eine Lehre für ihn und ganz klar ein taktischer Verlust. Zu dem Ansehensverlust, den Herr Horchler eben schon angesprochen hat, muss man auch sagen, dass er unter seinen eigenen Wählern schon anfängt, dieses Ansehen zu verlieren. Noch Anfang März fanden 91% seiner Wähler, der Präsident mache einen guten Job. Jetzt sehen wir in der letzten Woche ein 11-prozentiges Minus. Und final muss man sagen, es ist wirklich real ein Verlust, denn diese ganzen Gesetzesvorhaben, die die Republikaner und ein Präsident Trump sich vorgenommen haben für diese ersten zwei Jahre dieser Legislaturperiode, hängen ineinander oder sind aneinander verknüpft, im Grunde genommen wie eine Pyramide. Es sollten große Steuerersparnisse bei der Krankenversicherungsreform herauskommen, die Steuerreform, also das nächste Projekt, was für Herrn Trump und die Republikaner ansteht, erst wirklich hätten möglich machen können. Ursprünglich 337 Milliarden Dollar sollte diese Umschichtung in der Krankenversicherung einbringen. Und nur so hätte er sich eine große Steuerreform, die dann vielleicht wieder Zugewinne bei seinen Unterstützern herangeholt hätte, auch realisieren können. All diese Dinge sind jetzt erstmal vom Tisch. Und da muss jetzt eine taktische Neuausrichtung für den Präsidenten kommen, aber auch innerhalb der Republikanischen Partei.
Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Schlussfolgerung ist tatsächlich in erster Linie handwerkliche Fehler.
Ja, viele handwerkliche Fehler, denn es muss einem Präsidenten ja um ein ganzes Paket gehen. Er wird nicht allein, und das haben wir am Ende der Amtszeit Obamas auch gesehen, es ist sehr schwierig, durch diese großen Verfügungen zu regieren, wenn man keine Mehrheiten hat, denn solche Verfügungen können relativ schnell wieder vom Tisch genommen werden, wie wir jetzt sehen. Das heißt, wenn man nachhaltig Politik machen möchte in den USA, muss man mit dem System arbeiten und muss man durch den legislativen Prozess arbeiten. Und insofern war die ganze letzte Woche für Präsident Trump ein großer Verlust.
Unser erster Hörer ist Ralf Lehnert aus Kiel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Lehnert, sehen Sie Barack Obama, hätte ich jetzt fast gesagt, Donald Trump auch in der Defensive?
Ja, immer mehr, natürlich. Ich meine, ich wage ja kaum, irgendwie meine Meinung auszusprechen angesichts all der Kompetenz, die da bei Ihnen jetzt im Augenblick gerade an der Hand ist.
Ah, die haben Sie bestimmt auch.
Nein, soweit ich es verfolgen kann. Ich meine, meine Meinung über Donald Trump könnte eigentlich nicht schlechter sein. Das ist, ich denke, das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen, was wirklich dahinter steckt und die Vorteilnahme in Amt, die man ja schon fast als Korruption bezeichnen kann, Vetternwirtschaft und so weiter, all das, was da so aufgetaucht ist. Aber das eigentliche Problem sehe ich eigentlich bei der Republikanischen Partei. Denn wir haben das ja schon bei Barack Obama gesehen. Das ist ja zum Teil ein Kurs, den man schon fast als Selbstmordkurs bezeichnen kann, was diese Partei dort oder wie sie ihre Dogmen über das Staatswohl stellt, über alles stellt. Und wenn wir dann sehen, Tea Party unter anderem so als ein Hardcore-Teil davon, welche Menschen die zutage fördert. Eine Frau, Sarah Palin, war immerhin Gouverneurin von Alaska. Aber man stelle sich das vor, wir hätten eine Ministerpräsidentin irgendwo in einem Bundesland, die mit ähnlichen intellektuellen Fähigkeiten ausgestattet gewesen wäre wie Sarah Palin. Ich glaube, das ist die Reaktion von Öffentlichkeit und Medien wäre kaum auszudenken. Mhm. Und an das nächste, der nächste Punkt. Ich glaube, die Townhall-Meetings und generell die Aktivierung der Zivilbevölkerung spielt da auch eine große Rolle. Denn soweit ich es verfolgen konnte, wurden ja gerade in dieser Townhall-Meetings Abgeordnete sehr stark konfrontiert mit aufgebrachten Bürgern, die eben ihr Obamacare behalten wollten und die allmählich klar machten, dass die Distanz zwischen ihnen und ihren Abgeordneten immer größer wurden. Und ich denke, das schlägt alles auf Trump zurück.
Ich frage mal Tobias Endler, ist die politische Situation, ist die Gesellschaft in den USA so verschieden von unserer deutschen, dass man das eigentlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, was Wähler dort bewegt, aber auch was das politische Establishment da bewegt?
Also aus meiner Zeit, während ich in den USA gelebt habe, und Frau Dr. Klüver kann das sicherlich aktuell auch hervorragend beurteilen, würde ich sagen, ja, die Amerikaner sind uns nicht so ähnlich, wie es uns scheinen mag, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass beinahe jeder und jede von uns des Englischen mächtig ist, dass wir mit deren Popkultur, auch mit den Filmen und so weiter vertraut sind. Die Amerikaner ticken anders, die Medienlandschaft tut dazu ihr eigenes, die stark unterteilt ist und die Menschen die Wirklichkeit auf eine bestimmte Art und Weise erleben lässt. Das soll nicht heißen, dass die dort alle beschränkt sind, um Gottes Willen, aber dass eine gewisse Engführung schon stattfinden kann, wenn sie in einem der Flächenstaaten des Mittleren Westens leben, etwa in Kansas, und hauptsächlich über das Talkradio und vielleicht noch die lokale Zeitung ihre Informationen über die Welt beziehen, dann ist das eine bestimmte Art, eine Weltsicht aufzubauen. Die muss nicht schlecht sein, aber die hat eine gewisse Limitierung. Das hängt mit der schieren Größe des Landes zusammen. Die USA, wenn sie so wollen, genügen sich einfach oft selbst. Das ist die 25-fache Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Im Osten und Westen tausende Kilometer von Wasser, im Norden der vertraute Nachbar Kanada. Das ist eine andere Sicht auf die Welt, die zu einer gewissen zentristischen Interpretation der Dinge führen kann, ja.
Frau Klüver, wie weit würde, vorausgesetzt, dass Sie eine ähnliche Analyse haben der amerikanischen Gesellschaft, was bedeutet das für den Politikstil, den Donald Trump verkörpert und jetzt auch seine jüngsten Misserfolge? Wird das in der Bevölkerung, gerade in dieser ländlichen Bevölkerung, auch als Misserfolg wahrgenommen oder dort auch ganz anders aufgenommen?
Also noch, glaube ich, ist die ländliche Bevölkerung von ihm als politischem Novum begeistert. Ja. Wir haben natürlich insofern auch ein Novum, als dass wir einen Präsidenten haben hier in den USA, der seinen Wahlsieg immer und immer wieder abfeiert. Wir haben also gesehen, am Montag der letzten Woche, als die Republikanische Partei zum Teil im Geheimdienstkomitee zusammensaß, machte sich ein Donald Trump auf den Weg nach Kentucky, um dort nochmal seinen Wahlsieg vor Anhängern abzufeiern, als wenn er nicht schon Monate vergangen wäre. Das ist da wird mit visuellen Bildern gespielt, und das ist natürlich das, was ein Donald Trump ganz hervorragend kann, immer weiter und immer wieder ein Bohai zu kreieren, eine Bilderlandschaft, eine Bilderflut zu konstruieren, die gerade seine Interaktion mit seinen Befürwortern immer wieder abbildet. Aber nach innen hat er in seinem Team eine etwas schwer nachzuvollziehende Struktur entwickelt. Er profitiert für sich, so sagt er, davon, wenn seine Berater sich ständig gegeneinander ausspielen. Das heißt, seine Beraterteams müssen miteinander ringen, um in Anführungszeichen auf den besten Nenner, auf den besten vielleicht gemeinsamen Nenner zu kommen. Das ist ein direktes Abbild einer Weltvorstellung oder einer Politikvorstellung von einem Steve Bannon, der mit seiner Website Breitbart, genau eine Ausarbeitung, wenn man so will, oder genau ein Beispiel für diese zersplitterte Medienlandschaft, die Herr Dr. Entler schon beschrieben hat, die Konfrontation zwischen Republikanern oder in der Partei nur geschürt. Und es ist verständlich, dass wir aus einer deutschen Perspektive Probleme haben, diese Art und Weise des Umgangs nachzuvollziehen. Natürlich einerseits, weil wir eine komplett andere Medienlandschaft hier in Deutschland haben, aber auf der anderen Seite auch, weil wir natürlich ein ganz anderes Wahlsystem haben, wo Parteiprogramme sich hin zu einer Bundestagswahl, wie wir sie im September haben, quasi nur noch an den Margen ändern. Wir wissen, wofür bestimmte Parteien stehen. Wir wissen im Zweifel, wo sie sich zu Einzelfragen positionieren. Das sind Dinge, die in einer Partei lange ausgearbeitet werden, bevor es quasi zu einem Wahlkampf kommt. Und bei den Republikanern oder überhaupt in der amerikanischen Politik werden Wahlkampfprogramme immer von den einzelnen Kandidaten geschrieben. Hillary Clinton und Tim Kaine haben ein 600-seitiges Buch herausgebracht zu ihrem Wahlkampfprogramm. Und das wiederum fließt dann in das Parteiprogramm generell einer Partei ein. Also das sind ganz andere Prozesse, die man vielleicht nötigerweise verstehen muss, um dann auch ein bisschen Einblick zu gewinnen in diese komplexen Verhandlungen, in denen sich gerade die Republikaner selber befinden.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen, dieses Prinzip Teile und Herrsche, das Frau Dr. Klüver beschrieben hat, das ist das Prinzip Trump. Das gilt nicht nur nach innen, was sein Team angeht, das gilt, so hat er die Wahl gewonnen. Und wenn er angesprochen wird auf Versäumnisse und Fehler, dann sagt Trump in der Regel, yes, but I won. Ich habe gewonnen und der Sieg gibt mir recht. Ne? Und das ist eine gefährliche Umkehrung der Logik, denn im besten Fall können Sie mit der Richtigkeit Ihrer Argumente überzeugen und dann gewinnen Sie. Nicht umgekehrt. Sie haben recht, weil Sie gewonnen haben. Also diese Spaltung, diese Polarisierung, die besteht, an der hält er fest. Das gilt auch für diese Thank-You-Tour, die er durch die Vereinigten Staaten veranstaltet, die eigenen Unterstützer anspricht. Trump legt es nicht darauf an, den einen oder anderen harschen Kritiker in sein Lager überzuführen. Das ist nicht Sinn der Sache.
Er will seine eigenen Leute an der Stange halten. 08000 441777. Das ist die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich an unserer Sendung heute Abend beteiligen wollen. Und die Nummer hat gewählt Gerd Clausen aus Bremen. Schönen guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde. Hier ist Donald Trump entzaubert. Entzaubert ist er nicht, weil es diesen Zauber eigentlich ja gar nicht gegeben hat. Er war ja seit seiner Kandidatur schon immer umstritten. Ich würde sagen, er ist auf dem Boden der Realität angekommen. Er ist 70 Jahre alt. Er war bislang nur im Immobiliensektor tätig. Er war der große Boss eines riesen Immobilienkonzerns, wo alle auf ihn hören. Jetzt muss er sich mühselig mit Senat, Repräsentantenhaus, Kongress oder den Flügeln der eigenen Partei auseinandersetzen. Diese Umstellung ist für einen 70-Jährigen, der nichts anderes gemacht hat, sicher nicht einfach. Aber ich denke mal, ist Spekulation, das sind Staatsschwierigkeiten. Weil der Immobiliensektor, da fällt einem auch nichts in den Schoß. Ich denke mal, der kann verdammt viel einstecken. Ich denke, hoffe, erwarte, dass er lernfähig ist, dass dies sicher schmerzhafte Schläge sind, an den Krillippen der täglichen Realität zu scheitern. Aber ich denke, daraus lernt er und er macht dann Plan B. Wie geht's weiter? Wie können wir es klüger machen? Und ich denke auch mal, ihm ist wichtig, was am Ende nach 4 Jahren dabei rauskommt. Mit den durchschlagenden Erfolgen sofort hier und heute hat er, glaube ich, auch nicht wirklich gerechnet.
Anlaufschwierigkeiten, die vermutet zum Beispiel auch unser Hörer Harald Giese. Der hat sich nämlich über unsere Webseite ndr.de/redezeit an der Diskussion beteiligt und er hat mal eine Parallele gezogen zu Barack Obamas Anfangszeit und schreibt, war Obama eigentlich gescheitert, als ihm die versprochene Schließung von Guantanamo nicht gelang und auch wegen des Widerstands von den Demokraten regierten Bundesstaaten? Andreas Horchler, Sie haben in Ihrer Arbeit als Korrespondent ja häufig auch Kontakt mit der Bevölkerung dort. Wird das ähnlich gesehen? Also Freund und Feind, geht man davon aus, der kriegt die Kurve noch?
Ich glaube, wir haben uns in den vergangenen 8 Jahren deutlich weiterentwickelt, was die Spaltung dieses Volkes angeht. Man ist noch weiter auseinandergerückt, man spricht nicht mehr miteinander. Und es ist für uns Korrespondenten außerordentlich wichtig, diese Blase Washington zu verlassen, outside the Beltway, wie es hier so schön heißt. Also man muss den Stadtumfahrungsring überwinden, um mit den wirklichen Amerikanern zu sprechen. Ich möchte ganz kurz, was Anlaufschwierigkeiten angeht, ein paar aktuelle Beispiele nennen. Also vor einer halben Stunde haben wir das Dekret bekommen zur Energiepolitik. Donald Trump, umringt von Bergleuten, von EPA-Chef Scott Pruitt und Rick Perry, dem Umweltminister. Dies ist die Umweltbehörde und Rick Perry, dem Energieminister, der das eigene Haus gerne hätte abgeschafft gesehen und es ihm nicht mehr eingefallen ist im Wahlkampf. Der Krieg gegen die Kohle ist vorbei. Und wenn man in Kentucky, dort, wo wir gerade gehört haben, wo so eine Nachwahlkampfgeschichte, obwohl der Mann längst Präsident ist, gemacht wurde, wenn man dorthin geht, mit den Menschen spricht, dann erzählen die einem, in einem Ort Lynch, Eastern Kentucky, Harlan County, $20,000 verdienen die Menschen dort im Durchschnitt. Sind also
im Jahr wahrscheinlich.
Im Jahr, genau. Am ganz unteren Ende. Ein Ort, der mal 10.000 Einwohner hatte, Krankenhaus, Schulen und alles, Infrastruktur, und heute noch 200 Menschen hat. Man weiß, dass Präsidenten seit Lyndon B. Johnson, seit Mitte der 60er Jahre nach Appalachia, also in diese Bergregion, die Appalachen gefahren ist, in dieses Kohleland, und den Menschen Besserung versprochen haben, und nie ist wirklich substanziell etwas passiert. Dass die jetzt jubeln, obgleich Donald Trump mit dieser Verfügung ein 2-Grad-Ziel, was die Klimapolitik angeht, wahrscheinlich in das Nirvana katapultiert, b, den Fehler unternimmt, dass es eine Energieunabhängigkeit auf dieser Welt, wo Energie eben international gehandelt wird, nicht gibt, und c, den Menschen sagt, es gäbe viele, viele neue Jobs in der Kohle, und man per Augenschein sehen kann, dass die dort eine Technik anwenden, die heißt Mountaintop Removal, das heißt also ganze Bergkuppen werden weggesprengt, anstatt das Kohlekumpel einfahren in den Berg. Mit anderen Worten, man kann mit sehr wenigen Menschen sehr viel Kohle fördern. Also da bleibt nicht allzu viel übrig. Insofern Anlaufschwierigkeiten sicherlich kann man vertreten. Auf der anderen Seite sind manche Dinge auch, und das gilt eben auch für das Gesundheitsgesetz, sind tatsächlich Geburten oder Kinder mit wenig Überlebenschancen, muss man sagen.
Aber mit dieser Initiative, wenn ich sie richtig verstehe, bedient er einen Teil seiner Anhängerschaft. Frage an Katrin Klüver von der Harvard-Universität. Sie haben vorhin dieses Paket genannt, das in sich verschränkte Forderungspaket, das er da haben muss. Ja. Passt das da rein, und welche Aussichten auf Erfolg würden Sie ihm da prognostizieren, was dieses neue Dekret angeht?
Also generell sehen wir, das ist eine Politik der Kurzfristigkeiten. Also wie jetzt eben schon angesprochen wurde, wenn das Dekret denn so durchkommen würde, und anders als bei dem Einwanderungsdekret, werden wir jetzt sehen, dass es nicht irgendwie auf kurz oder knapp umzusetzen ist. Wir werden wiederum eine Flut der juristischen Gegensteuerung sehen. Das wird also, nehme ich mal an, würde ich jetzt mal schätzen, ungefähr 2 Jahre dauern, bevor wir überhaupt so weit sind, dass solche Reformen, sage ich mal in Anführungszeichen, weil wenn wir an unsere Energiewende denken in Deutschland, dann ist das der absolute Gegenentwurf, also Reformen in Anführungszeichen. Diese würden jetzt erstmal um die 2 Jahre brauchen, um durchzukommen. Aber sie haben eine ganz bestimmte Signalfunktion genau an diese Wähler, es wurde schon angesprochen, die um die $20,000 verdienen. Die sollen durch die geplante Steuerreform komplett einkommenssteuerfrei leben. Das ist der Plan eines Donald Trump. Und finanziert werden soll, und jetzt sind wir wieder bei dieser Pyramide, sollten also diese Steuerverluste, die man natürlich jetzt quasi den Ärmsten nicht mehr aus der Tasche zieht und zum Teil eben dann auch nicht mehr den Reichsten und besonders nicht mehr Big Business, denn sie sollen in eine Zukunft Amerikas investieren. Finanziert werden sollte das durch diese Umlagerungen aus der Krankenversicherungsreform, aber eben natürlich auch um das Thema Importzölle, was wir natürlich jetzt in Deutschland schon viel besprochen haben, und eine sogenannte Repatriotisierung, eine Repatriation, eine Rückführung der Einnahmen amerikanischer amerikanischer Businesses im Ausland. Und da wird spekuliert, dass es da um mehrere Trillionen Dollar gehen soll.
Also Kapitalrückführung.
Kapitalrückführung, ja, ja. Genau.
Okay, Frau Klüver, lassen Sie uns jetzt nicht nochmal das ganze Paket wieder aufdröseln, aber ich verstehe es richtig, Sie sehen das als ein Symbol, und da es mindestens 2 Jahre dauert, bis die Gerichte darüber entscheiden, hat Donald Trump so lange Zeit, das auch als Erfolg zu verkaufen. Genau. Ich sage nochmal unsere Telefonnummer 08000 44 1777, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen, so wie Gerd Barbirath aus Kiel. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Überzeugung, Trump regiert weiter. Ob Kritik an ihn ist oder nicht, ist ihm völlig egal. Und was er bereits angerichtet hat, damit, dass er den Mauerbau fördert, die Mauer bauen will, die Menschenrechte außer Kraft setzt, Obamacare im Grunde außer Kraft setzt und die gesamte Umweltphilosophie zerstören will. Also er kann unser Freund nicht sein, er muss unser Feind sein, das logischerweise. Und beziehungsweise unsere Medien sollen umschalten. Umschalten und ihn bekämpfen wie damals den Ostblock. So eine Art kalten Krieg gegen Obama zu führen. Weil der bringt so viel Unheil über die Menschheit. Der muss einfach bekämpft werden. Und unsere Medien sollten sich da diesem Kampf anschließen, finde ich.
Herr Barbirath, Ihre Meinung teilt auch Turaj Omidi Sabet. Der hat uns geschrieben über die Webseite ndr.de/redezeit. Es ist mir immer noch schleierhaft, wieso die Presse mit einem Blender, einem inkompetenten Politiker so zaghaft umgeht. Jemandem, der so unverschämt und dümmlich lügt, jemand, der von sich behauptet, ein großer, wenn ich der größte Negotiator, also Verhandler zu sein, entzaubert, also mit Bezug auf unseren Sendetitel. Man muss sich fragen, wen hat er überhaupt verzaubern können? Doch nur, und sorry, es soll nicht menschenverachtend klingen, nur dumme Mitläufe, ähnlich der Pegida-Anhänger. Soweit die Mail. Frage an Tobias Endler, dass uns viele der Forderungen von Donald Trump nicht gefallen können oder sogar direkt schaden, was man ja jetzt an dem jüngsten Dekret zum Klimaschutz sieht, das ist klar, aber ist so eine deutliche Konfrontation ihm und seiner Administration gegenüber eigentlich sinnvoll aus politischer, europäischer und deutscher Sicht?
Na, ich denke schon, dass ein demokratisches Selbstverständnis und ein Verantwortungsgefühl es gebieten, sich hier auch wehrhaft aufzutreten. Es gibt ja auch das Prinzip der wehrhaften Demokratie. Demokratie bedeutet nicht anything goes und jeder kann sich alles erlauben und herausnehmen. Das widerspricht nicht einem demokratischen Grundverständnis. Ich stimme dem Hörer, Herrn Barbirath, auch zu, insofern, dass Trump erstmal weiter regieren wird. Ich sehe nicht, dass er des Amtes enthoben wird, denn am Ende wird er immer noch wahrgenommen als republikanischer Präsident, seine Partei hat die Mehrheit im Kongress, im Supreme Court, im obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Sieht es gut aus? Woher soll die Opposition denn kommen, wenn nicht aus der Zivilgesellschaft und aus einer weiteren Emanzipierung der Medien? Ich finde schon, dass die Medien durchaus kritisch sind in ihrer Berichterstattung. Die Medien, das ist ein großes Wort. Ich hatte vorhin schon versucht zu differenzieren zwischen etwa den örtlichen Talkradios und beispielsweise den liberalen Schlachtschiffen an der Ostküste, die mit dem Alltag der Durchschnittsamerikaner nicht unbedingt etwas zu tun haben. Aber ich glaube schon, dass in Trumps Amtsführung, in seiner Art, die Spaltung voranzutreiben, in dieser Krise, in der das Land steckt, womöglich eine Chance liegt, auch der politischen Bewusstwerdung, vielleicht der demokratischen Mobilisierung. Ja, das könnte hingehen bis zu einer, zu einer neuen Bürgerrechtsbewegung, die vielleicht auch weiter ausgreift, als das in den 60er und 70er Jahren Der Fall war, denn Trump und seine Regierung zwingen ja zu einer Positionierung. Es gibt in den USA, und das ist wirklich
Sie ungewöhnlich. Sie sprechen jetzt auch von den USA, nicht hier von Deutschland und Europa, ne?
Ich spreche jetzt primär von den USA. Das müssen wir uns schon klar machen, dass auch der Wahlkampf über Innenpolitik gewonnen worden ist. In den USA Außenpolitik eine sekundäre Rolle spielt. Und dass wir auch einen begrenzten Einfluss haben auf den US-amerikanischen Präsidenten und sein Amt. Aber wir müssen natürlich uns nicht abfinden mit den Konsequenzen dessen, was sich dort abgespielt hat und wie jemand ins Amt gekommen ist. Mhm. Und wir müssen das schon gar nicht zulassen hier bei uns.
Mhm. Katrin Klüver, Ihr Projekt heißt Zukunft der Diplomatie, jedenfalls in der Übersetzung. Ist Diplomatie die richtige, in Anführungsstrichen, Waffe gegen Donald Trump aus deutscher, europäischer Sicht? Oder sollte man da tatsächlich auch manchmal mehr Flagge zeigen?
Ich glaube, die Kanzlerin hat es insgesamt im Vorlauf zu ihrem Besuch, aber auch in der ursprünglichen Gratulationstelegramm, aber auch in den Telefonaten, die sie danach mit Donald Trump geführt hat, im Vorlauf zu ihrem Besuch genau richtig gemacht. Sie hat immer wieder die demokratischen Grundwerte betont. Sie hat gesagt, eine Zusammenarbeit und eine starke transatlantische Beziehung lässt sich nur weiterführen, wenn ganz grundsätzliche Prinzipien der Demokratie inklusive der Pressefreiheit und sie hat darauf bestanden, dass es eine Pressekonferenz nach dem ersten persönlichen Treffen von Donald Trump und Angela Merkel gegeben hat. Nur wenn solche grundsätzlichen Prinzipien respektiert werden, dann kann es eine gute Zusammenarbeit geben. Sie hat es auf diplomatische Art und Weise extrem schlau gemacht, nachdem ihr Besuch verschoben worden ist, um die paar Tage ob des Schneesturms hier an der Ostküste, indem sie kurz vor ihrem Abflug nochmal bei Xi Jinping durchgeklingelt hat, dem chinesischen Regierungschef, und sich von ihm hat zusichern lassen, dass ein chinesischer Regierungschef hinter den Grundprinzipien des offenen Welthandels und den fairen Handelsregelungen steht, im Hinblick auf den G20-Gipfel im Juli in Hamburg. Das war das, was sie einem Donald Trump quasi implizit mitgeben wollte. Wenn die USA sich dieser Sprache, wenn sie diese Sprache nicht nutzt, wenn sie sich diesen Prinzipien nicht verschreibt, dann kann Deutschland auch anders, beziehungsweise können wir in der G20 auch anders. Das heißt, das nennt sich in der Diplomatie oder in der Verhandlungstechnik eine Triangulation. Sie hat es an drei Ecken abgespielt.
Also
und insofern macht sie das, sie macht es sehr schlau, aber ich kann mir vorstellen, dass das generell ein Tenor einer deutschen Politik wird, auch wenn ein Martin Schulz im September der Kanzler sein sollte.
Also Wandel durch Annäherung in einer neuen aktuellen Variante. Jörg Fick aus Hamburg hat uns angerufen unter 08000 441777. Schönen guten Abend.
Jo, moin. Tja, was soll man dazu sagen? Verzaubert, ich glaube, das ist zerzaubert jetzt, dass das der Mensch da macht, oder systematisch mal angefangen. Es gab ja noch nie so einen Wirbel um einen amerikanischen Präsidenten. Das ist Punkt eins. Wir wussten das alle, wenn wir mal so nachforschen. Wie oft haben wir in Ihrer Sendung schon darüber gesprochen, was der Mensch da alles macht und. Und es ist ja alles genauso eingetreten. Er hat bisher nur Niederlagen einstecken müssen. Sei es von den obersten Gerichtshöfen, sei es vom Mauerbau und. Es ist ja nichts irgendwie Brauchbares dabei rausgekommen. Was mich bloß so wundert, ist, dass der hat ja öffentlich die Medien wirklich bis aufs Schärfste angegriffen. Es wurde zwar darüber diskutiert, aber es wurde nichts gemacht. Die Frage, die mir jetzt spontan in den Kopf geschossen kommt, was darf sich der eigentlich alles noch erlauben? Was? Das kann er zwar in seiner Firma machen, da muss er sich mit Betriebsräten rumschlagen oder was auch immer, wahrscheinlich gibt es die gar nicht. Da kann er das machen, aber der regiert wirklich einen großen Kontinent von der Erde. Hm. Das muss man sich mal immer vorstellen. Und meines Erachtens nach ist es jetzt so, man kann ihn irgendwie nicht, und es wird ja auch nicht passieren, so wie die Redner das ja auch vorher schon gesagt haben, es wird nicht passieren, wie kann man so einen Menschen absägen, sag ich mal. In Amerika geht es nicht, aber hat sich zerzaubert.
Stichwort Medien. Darüber ist ja auch viel berichtet worden, wie er mit den Medien umgeht. Und unser Korrespondent in Washington, Andreas Heuchler, erlebt das ja auch hautnah mit, wie die Kollegen, die sonst wirklich ja fast heilig sind, in diesen Pressekonferenzen mit den Präsidenten plötzlich abgemeiert werden. Wie bewerten Sie da die Strategie von Donald Trump, Andreas Heuchler?
Ja, er versucht, die Seinen zu bespielen. Tobias Endler hat es vorhin auch kurz beschrieben, die Talkradios im Land, das sind die sind nur konservativ, sind nur am rechten Rand. Er bespielt die, er bespielt Breitbart News, er bespielt Fox News und er straft ab die Platzhirschen oder die vermeintlichen CNN, NBC, ABC, die Washington Post und die New York Times. Das ist sein Konzept. Die großen Zeitungen agieren aus meiner Sicht vorbildlich, indem sie eine große Menge neuer Kollegen, die investigativ arbeiten, die als Fact-Checker arbeiten, einstellen und wirklich recherchieren, was ist los mit dieser Regierung. Ob das dann am Ende Gehör findet bei denen im Land, den knapp 60 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, ist eine ganz andere Frage. Aber das hängt wiederum mit der Spaltung dieser Gesellschaft zusammen. Ich würde dieses Phänomen, dem auch die liberalen Medien zunächst aufgesessen waren im Wahlkampf, schon das dem Umstand geschuldet sehen, dass er eben als Wirbelwind aufgetreten ist, mit greller, politisch unkorrekter Rhetorik, plakativ geredet hat, leicht verdaulich und dementsprechend leicht sendbar. Dieser Verführung sind manche verfallen, haben aber natürlich inzwischen die Bremse gezogen und gehen außerordentlich kritisch mit Donald Trump um. Ob er die 4 Jahre im Amt überleben wird, hängt unter anderem aus meiner Sicht damit zusammen, ob sich Medien, die Opposition, gegebenenfalls Teile der Republikanischen Partei kümmern werden, eben nicht mit dem plakativen, grellen Auftritt des Präsidenten, sondern beispielsweise mit der Russland-Connection und mit seinen Business-Verflechtungen der Trump-Organisation und ihren Schuldnern.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der direkten Berichterstattung. Sie sagen, ein Weg ist über investigativen Journalismus. Das leuchtet, glaube ich, jedem sofort ein. Aber wie kann man sozusagen die klassische Berichterstattung, was macht der Präsident, was hat das für Folgen, welche Reaktionen gibt es, aufrechterhalten? Oder ist das in Wahrheit gar nicht so ein großes Problem, weil jenseits der Präsidentenpressekonferenzen alles läuft wie gewohnt?
Ja, also in Teilen vieles läuft weiter. Man kann vielleicht nicht den Präsidenten nur, sondern das Weiße Haus ausnehmen, denn die Auftritte von Sean Spicer, dem Sprecher des Weißen Hauses, sind auch denkwürdig und ein großer Kontrast zu dem, was wir vorher erlebt haben. Aber ansonsten geht die Berichterstattung so wie eben der Politikbetrieb in Washington im Großen und Ganzen auch schon weiter. Das muss man sagen und da gibt es genügend Berichterstattungsstoff, der auch jenseits von Präsident Trump dann noch nach wie vor vorhanden ist, trotz dieser Ausfälligkeiten, die wir natürlich auch beobachten.
Carsten Kroll aus Hankensbüttel hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Weidemann, Entschuldigung, und einen schönen Gruß in die Runde. Ja, ich denke, Mr. Trump hat für mich überhaupt gar keine Sozialkompetenz. Wenn man sich mal die Sozialisation des Herrn Trump anschaut. Er ist ja mit 14 Jahren, meine ich, auf eine Militärakademie gekommen und auch zu Hause hat ja der Herr Trump Senior ein sehr scharfes Regime da geführt. Dann denke ich, ist es nicht weiter verwunderlich, dass das aus Herrn Trump geworden ist, was jetzt aus ihm geworden ist. Die Ellbogen ausgefahren, weder nach links noch nach rechts zu gucken, ist für mich schon sehr erschreckend, wie ein solcher Mann mit einer solchen Macht des Volkes ausgestattet werden kann.
Wie bewerten Sie denn die Konsequenzen auf die übrige Weltgemeinschaft? Man könnte ja auch sagen, die Amerikaner haben sich das selber eingebrockt. Würden Sie als Deutscher sagen, das hat hier Auswirkungen bis in die Innenpolitik, bis auf die Bundestagswahl?
Also ich würde das schon so sehen. Wir sind ja nun nicht mehr, alles spricht ja von Globalisierung, wir sind ja nicht mehr auf einer grünen Insel, sondern alles ist miteinander verwoben. Und wenn dann eben auch davon gesprochen wird, dass Herr Trump die Unsummen wieder nach Amerika zurückholen möchte, dann wird das sicherlich auch Auswirkungen haben. Und vielleicht hat ja auch der Verkauf von Opel schon so eine erste Signalwirkung.
Mhm. Tobias Endler vom Heidelberger Institut für Amerika-Studien, diese ganzen Fehlschläge, die er jetzt erlitten hat, die haben ja in Wahrheit zum Teil auch sehr unterschiedliche Dramaturgien. Also die Einwanderungsgesetze über die Gerichte gestoppt, Obamacare hat das Parlament gebremst, bei den jetzigen Klimadekreten weiß man noch nicht, auf welchem Weg, wahrscheinlich auch eher auf dem juristischen, das gestoppt wird. Gibt es da trotzdem so etwas wie gemeinsame Ursachen, jenseits vielleicht von handwerklichen Problemen, die Trump-Administration da hat? Also gibt es so eine Blaupause, wo man sagen kann, da läuft er immer wieder an der gleichen Stelle gegen das etablierte politische System an?
Nun, ich denke, die Blaupause setzt sich aus den Punkten zusammen, die Hörer und Hörerinnen und auch die anderen Experten im Studio schon genannt haben. Also es gibt handwerkliche Fehler, Kommunikationspannen, auch in Kentucky, was vorhin erwähnt worden ist, wo einfach mit der eigenen Partei auch nicht kommuniziert wird und der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der ja aus Kentucky kommt, aus den Medien erfährt, dass der Präsident dort vor Ort sein wird. Sowas darf einfach nicht passieren. Und dann haben wir es mit einem Narzissten zu tun, der nach wie vor primär mit seinem öffentlichen Image beschäftigt ist, der möglichst viel, möglichst schnell, auf möglichst radikale Art und Weise durchbringen will und damit gegen die Wand rennt. Das hatte der Hörer, finde ich, auch schön beschrieben. Erklärt sich vielleicht teilweise aus der Biografie. Und es ist die Frage, wer verpasst Trump eine Impfung, wenn Sie so wollen, gegen diese Öffentlichkeitssucht? Die wird nicht kommen von Sean Spicer, der jetzt schon seine liebe Mühe und Not hat, Schadensbegrenzung im Grunde in jeder Pressekonferenz zu betreiben. Die wird nicht kommen von Reince Priebus, der ja der Stabschef im Weißen Haus ist, also so eine Art Altmaier des Weißen Hauses, wobei Herr Altmaier, glaube ich, geradezu biblische Ruhe hat in seinem Alltag im Vergleich zu dem, was Priebus leisten muss. Und die wird nicht kommen von Stephen Bannon, den wir bisher nur gestreift haben, der Top-Berater von Trump, der genau das vorantreibt. Das ist ein Anarchist, ein gefährlicher Anarchist mit einem manichäischen Weltbild, also einem Schwarz-Weiß-Weltbild, der seine Umgebung in Freunde und Feinde einteilt. Das ist nicht der richtige Mann, um vielleicht auf Trump einzuwirken, eine gewisse Mäßigung zu bewirken oder auch, ja, wie soll ich sagen, Lerneffekte einzuleiten. Und diese Kreise umgeben den Präsidenten, jemanden, der, und da stimme ich dem Hörer zu, vielleicht auch beratungsresistent geboren wurde und das auch nicht in seinem Leben sich arbeiten musste. Wie kommen Sie also ran an den mächtigsten Mann? Es ist immer noch das mächtigste Amt der Welt, wenn Sie mich fragen. Schwer zu sagen. Ja, es ist so ein Kanal, wenn Sie wollen. Er sendet wie verrückt, aber er hört wenig.
Hat er nicht mit den Tea Party-Leuten bei den Republikanern eigentlich einen natürlichen Verbündeten, den er sich nur aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur fernhält?
Ja, er ist erwachsen aus dieser Bewegung letzten Endes. Trump, so könnte man argumentieren, wurde möglich aus der Tea Party heraus. Aber wir hatten vorhin schon verschiedene Gruppen bei den Republikanern, bei den Konservativen gestreift, auch den Freedom Caucus. Das ist ja ironisch, dass ausgerechnet die konservativsten Kreise ihm bei seiner Attacke auf Obamacare dann in den Rücken gefallen sind. Das zeigt, dass Trump mit seiner Präsidentschaft nicht einfach nur die Partei als Ganzes nach rechts verschoben hat, sondern dass er auf eine Art außerhalb steht, wenn Sie so wollen. Ja. Irgendwo isoliert, aber das bedeutet nicht unbedingt schwach. Er hat die Partei ein Stück weit gekidnappt und hält sie immer noch im Würgegriff.
Wilhelm Rulfing aus Minden begrüße ich noch in unserer Runde. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich bin der Meinung, dass Herr Donald Trump sehr viel erreicht hat. Insofern, dass er als mächtigster Mensch der Welt in so kurzer Zeit alles auf den Kopf stellen kann und dass die restliche Welt, die Politik der restlichen Welt sehr intensiv und einschließlich auch Sie in Ihren Sendungen darüber diskutieren und vielleicht auch mal wachgerüttelt werden. Denn wir sind so auf so einem Pfad unterwegs gewesen, der es eigentlich erforderlich macht, dass wir mal gerüttelt werden. Und das hat er insofern schon sehr gut und sehr intensiv erreicht. Das ist nicht positiv, aber er hat eine Menge erreicht.
Sie haben bestimmt einen Hintergedanken, wo wir zu bequem waren. An was denken Sie da, Herr Rulfing?
Naja, so sagen wir mal zum Beispiel, Rüstung wird jetzt wieder gefordert. Die Rüstung ist aber gar nicht unser Thema. Herr Trump hatte erreicht, dass er Rüstung pusht, dass wir Europa darüber nachdenken. Dann diese Grenze, die da zwischen Mexiko und Amerika gestellt werden soll. Wir hatten so ein Ding in Berlin. Er erreicht jetzt wieder, dass so ein Ding darüber diskutiert wird. All die Themen bringen uns in Wallung und das ist gut so und da schläft die Politik nicht ein. Und ich meine, manchmal setzt sie schon zu viel schöne Dinge voraus.
Also Sie meinen
Europa so ein zum Beispiel lebt eine Welt, wo wir jetzt mal wachgerüttelt werden, dass Europa mal wieder ein bisschen intensiver zusammenrücken muss, weil Amerika Europa gar nicht interessiert. Es gibt so viele Ansätze, jedenfalls. Es gibt sehr viele Diskussionen, sehr viele Runden wie diese, die Sie auch haben, die ich auch gut finde, die vielleicht in der Form gar nicht gewesen sind. Und wir merken mal wieder, dass wir doch mal ein bisschen mehr wieder zusammenrücken müssen.
Man kann das ja auch an Zahlen ablesen. Also bei Landtagswahlen steigt die Wahlbeteiligung wieder. Ja. Die politischen Parteien Richtig. Haben wieder mehr Mitglieder. Richtig. Ich frage nochmal Katrin Klüver von der Harvard-Universität. Taugt Donald Trump insofern wirklich als Feindbild?
Na gut, ich gebe Ihrem Hörer insofern recht, als dass wir natürlich viel Bewegung gerade in der europäischen Verteidigungspolitik oder auch in der Zusammenarbeit der EU mit der NATO gesehen haben, immer wenn ein Druckmoment von außen kam. Seit 2006 diskutieren wir innerhalb der NATO dieses ganze Thema 2% Verteidigungsausgaben, aber quasi auf Papier gebracht wurde das erst nach der Krim, nach der Invasion der Krim. Und jetzt haben wir das Gefühl, oder kann man zumindest das Gefühl bekommen, dass europäische Staatschefs spuren, weil sie merken, dass ein amerikanischer Verteidigungsschirm vielleicht nicht so lange den Dienst leisten wird, wie wir ihn vielleicht gerne hätten. Insofern tut in dem Sinne ein äußerer Druckmoment Europa ganz gut. Aber umgekehrt finde ich viel inspirierender, wie die Europäer der amerikanischen Zivilbevölkerung entgegenstehen. Denn anders als damals beim Widerstand gegen den Irakkrieg sehen wir doch, dass sich eine Zivilgesellschaft in den USA aufbäumt, dass hier nicht alles unter einen Teppich gekehrt wird, sondern wir sehen eine demokratische Mobilisierung einerseits in den USA, aber das hat auch eine Wahl in den Niederlanden gezeigt, eine Anti-Bewegung, eine Anti-Welle gegen Populismus, gegen die einfachen Lösungen und ein Zugeständnis an die Komplexität der Politik, dass Menschen wieder mitmachen wollen, dass sie sich wieder engagieren wollen, dass sie wieder verstehen wollen, wie sie sich in Einzelprozesse einbringen können. Und das gibt mir als Politologin ganz persönlich Hoffnung.
Habe ich Herrn Horchler da noch gehört, der was einwenden wollte?
Unbedingt gut. Also Wallung finde ich in Ordnung. Das Fieber sollte nicht über 39 steigen. Und ich sehe aus der Ferne von hier aus Washington, dass es Pro-Europa-Demonstrationen und Ähnliches gibt. Höhere Wahlbeteiligung ist schon angesprochen worden. Und in der Tat, beim Women's March hier in der Stadt waren definitiv viel, viel mehr Menschen unterwegs auf den Straßen als bei der Inauguration tags zuvor. Ich habe beide Veranstaltungen besucht und darüber berichtet und war vor Ort und habe das per Augenschein sehen können. Ich denke wirklich, Donald Trump hat das Problem, wie Herr Endler schon gesagt hat, er will alles schnell und radikal, jetzt sofort. Was Steuern angeht, Ronald Reagan hat 5 Jahre gebraucht, bis er vom ersten bis zum zweiten endgültigen Gesetz gekommen ist. Donald Trump will im August vorstellen, sein neues Gesetz, die Infrastruktur, da will er 1 Billion ausgeben, zusammen mit Kongressabgeordneten, deren oberstes Ziel Haushaltsdisziplin ist und die Grenze nach Mexiko, die Mauer, von der wir auch gehört haben, hat keinen Bestand. Ich war kürzlich in Texas und habe mit Menschen dort gesprochen, die sind alle mexikanischstämmig und sagen, das ist vollkommener Unsinn.
Herr Horchler, eine Hörerin wollen wir noch ganz kurz zu Wort kommen lassen. Carlotta Naumann aus Münster. Frau Naumann, schönen guten Abend. Leider haben wir nicht mehr viel Sendezeit. Sie müssen sich also sehr kurz fassen.
Dann lasse ich mal die Begrüßung weg, ja? Also ich bin der Meinung, dass um verzaubert zu sein, da muss ich erstmal einen Zauber spüren. Den spüre ich bei dem Mann überhaupt nicht. Und meinem gesamten Umfeld geht es auch so. Nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Und ich bin auch der Meinung, den Amerikanern tut es mal ganz gut, dass sie einen vom Buch kriegen. Sie haben sich das eingebrockt, jetzt sollen sie es gefälligst auslöffeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier auch mal einen Wechsel hätten, damit wir alle mal wieder ein bisschen wach werden.
Mhm. Das ist das Thema sozusagen Politisierung der Gesellschaft. Jetzt mache ich noch eine ganz schnelle Runde in der Hoffnung, dass alle auch wirklich knapp antworten. Herr Endler, Herr Horchler, Frau Klüver, kriegt Donald Trump sozusagen rein handwerklich noch die Kurve, Herr Endler?
Ja, ich glaube, er bleibt uns noch eine Weile erhalten mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Wir werden mal durchgerüttelt, wie der Hörer gesagt hat. Das finde ich gut formuliert. Und wenn so viel Porzellan zerschlagen wird, dann hört man irgendwann auch das Klirren. Und für mich bedeutet diese Krise auch eine Chance, dass sich Menschen ihrer politischen Verantwortung bewusst werden.
Mhm. Frau Klüver?
Solange sich die Republikanische Partei einen Machtgewinn daraus verspricht, dass sie einen Republikaner oder einen vermeintlichen Republikaner im Weißen Haus sitzen haben, werden sie tunlichst ein Impeachment-Verfahren unterlassen. Sie werden alles versuchen, ihr Programm in Kürze durchzubekommen.
Und
Donald Trump bleibt.
Und Andreas Horchler, wie sehen Sie die
Zukunft? Muss ja mal die Gegenthese vertreten. Die 60 Millionen Hörer, da werden sich viele von abwenden. Und Donald Trump wird scheitern, wird die 4 Jahre nicht voll machen, wird ein Impeachment bekommen und das Amt ist enthoben.
Das bleibt spannend. Ist Donald Trump entzaubert? Die Folgen einer gescheiterten Abstimmung, das war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen haben wir auch wieder eine Redezeit. Das Thema Grundeinkommen für jeden. Wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.